Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
Und herzlich willkommen zum zweiten Tag der Frankfurter Buchmesse auf dem blauen Sofa. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Der zweite Tag steht immer traditionell, beginnt mit einer Preisverleihung. So wie der erste Tag der Buchmesse bei uns auf dem blauen Sofa im Mittelpunkt der Buchpreisträger steht, so steht im zweiten Tag im Mittelpunkt und am Beginn der Aspekte Literaturpreis, der jährlich verliehen wird für das wichtigste, für das herausragendste Debüt einer Saison, und er wird in diesem Jahr zum 40. Mal verliehen. Ich freue mich sehr, dass die diesjährige Preisträgerin heute dabei ist. Herzlich willkommen, Miku Sophie Kümmel.
Schönen guten Tag.
Eine Preisverleihung in Deutschland ist nicht möglich, ohne dass die Jurybegründung vorgelesen wird. Das möchte ich schnell vornehmen, damit Sie wissen, für was Frau Kümmel auch ausgezeichnet wird. Was neu ist, ist zunächst heil. Erst nach und nach zeigen sich Gebrauchsspuren und Risse. Risse, die manchmal zu kitten sind, die aber trotzdem sichtbar bleiben. Bis die Dinge ganz zerbrechen. Was für Tassen oder Teller gilt, das gilt in Miku Sophie Kümmels erstaunlichem Debütroman Kintsugi auch für die menschlichen Beziehungen. Der Archäologieprofessor Max und der Künstler Reik sind seit 20 Jahren ein Paar, glücklich und beneidet. Zusammen mit ihrem Freund Tonio und dessen Tochter Pega verbringen sie ein Wochenende in ihrem Ferienhaus auf dem Land. Was idyllisch beginnt, zeigt schon bald Kratzer in der perfekt erscheinenden Oberfläche und endet in Scherben. Kintsugi blättert nach und nach die wahlverwandtschaftlichen Verhältnisse dieses Quartetts auf. Miku Sophie Kümmel gestaltet dies mit Bravour und Raffinesse und durchleuchtet prägnant den Beziehungsknäuel ihrer vier Charaktere. Dafür erhält sie in diesem Jahr den Aspekte Literaturpreis. Herzlichen Glückwunsch.
Vielen lieben Dank.
Zum Preis gibt es auch eine Urkunde.
Okay.
Und er ist dotiert mit 10.000 Euro. Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Frau Kümmel, Sie sind Debütantin, aber haben schon eine ganz erstaunliche Preisgeschichte hinter sich.
Kann man so sagen.
Ihr Buch hat den Jürgen Ponto Stiftungspreis bekommen für ein Debüt, heute den Aspekte Literaturpreis. Sie waren auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises. Mhm. Wie geht's Ihnen?
Also seit die Buchpreisverleihung vorbei ist, ehrlich gesagt, ein ganzes Stück erleichterter. Es ist ein bisschen, als ob so eine Anspannungshaut von mir abgefallen wäre seitdem. Und jetzt versuche ich, diese erste Frankfurter Buchmesse meines Lebens irgendwie auch zu genießen ein bisschen, nachdem das jetzt doch wochenlang sehr stressig war. Also man wünscht sich sowas natürlich irgendwie immer oder man erträumt sich das, aber so den traumatischen Charakter dieser großen Aufmerksamkeit, den hat man immer nicht so auf dem Schirm.
Den brauchen Sie auch noch Zeit, um das zu verarbeiten, sehr wahrscheinlich.
Ja, ich glaube, das wird noch eine Weile dauern, wenn ich dann wieder irgendwie zu Hause sitzen kann und das ein bisschen prozessieren. Also momentan bin ich noch viel zu doll so drin in allem, aber bin ganz froh, wie das alles gelaufen ist bis jetzt. Ja. Also viel besser kann man sich's ja kaum wünschen.
Haben Sie sich auf diesen öffentlichen Teil dieses Schriftsteller-Daseins, Schriftstellerinnen-Daseins, haben Sie sich darauf irgendwie vorbereiten können oder plätscherte das plötzlich los und Sie wussten gar nicht, wie gehe ich damit um?
Naja, also ich mache da auch kein Geheimnis draus, dass ich, seit ich ungefähr so groß war, Schriftstellerin werden wollte. Es hat aber dann trotzdem noch eine Weile gedauert, bis es jetzt zum ersten Buch gekommen ist. Aber ich habe eben vor ein paar Jahren gedacht, okay, wenn ich jetzt eine Band hätte und Rockstar werden wollen würde, dann würde ich jetzt in den ganzen kleinen Clubs spielen in Berlin. Das ging nicht. Deswegen bin ich dann auf Lesebühnen gegangen. Und das ist vielleicht noch am ehesten vergleichbar mit so öffentlichem Auftritt. Also auch da hat man irgendwie auch mit Kritik manchmal irgendwie zu kämpfen. Und die Leute haben ja irgendwie nicht Eintritt für einen bezahlt. Von daher hat man da auch irgendwie, geht man mit der Öffentlichkeit da so ein bisschen schrittweise um. Aber letztendlich kann man sich, glaube ich, dann nur so darauf verlassen, dass man versucht, bei sich selber zu sein in diesen Situationen und gute Freunde hat und gute Agentinnen und Lektorinnen, die mit einem zusammen diese ganze verrückte Situation ein bisschen einordnen hinter den Kulissen.
Auf Ihrer Webseite stellen Sie sich wie folgt vor. Tag, mein Name ist Miku Sophie Kümmel. Ich bin 92 in Gotha geboren und 2010 nach Berlin gegangen. Ich schreibe seit immer. Sind das die drei wesentlichen Dinge, die Sie über Ihr Leben sagen können? 92 geboren in Gotha, nach Berlin gegangen und ich schreibe?
Ja, also das sind die, über die ich mir relativ sicher bin. Ich habe tatsächlich mit, ich sage immer ganz gerne, also ich habe eigentlich schon geschrieben, bevor ich schreiben konnte, meine 10 Jahre älteren Schwestern können davon ein Lied singen, wie das ist, mit einem 4-jährigen Kind im Sommerurlaub zu sein, das morgens um 7 über die Betten springt und sagt, ich erzähle euch jetzt eine Geschichte und ihr habt keine Wahl zuzuhören oder nicht. Zum Glück habe ich irgendwann dann schreiben gelernt und dann habe ich meine Familie ausschlafen lassen und habe das so für mich im stillen Kämmerlein weitergemacht. Also das ist schon was, was mich sehr, sehr lange begleitet, auf jeden Fall. Ja, und was irgendwie auch nicht, ich werde das nicht so los. Also es kommt, egal wie viele so Absagen kamen oder Rückschläge oder irgendwas, es kommt irgendwie immer wieder zu mir zurück. Also irgendwie ganz, also ohne geht einfach nicht. Okay.
Wie ist es gekommen, dass Sie ausgerechnet das Thema Kintsugi, wer das nicht weiß, dass Kintsugi ist eine, die japanische Kunst oder Tradition, eine zum Beispiel Porzellan, was Risse hat, was gebrochen ist, mittels einer Goldlinie oder mittels flüssigen Goldes sozusagen wieder zu kitten, aber eben so, dass man den Riss noch sieht. Das ist eine besondere Kunst in Japan. Wie sind Sie darauf gekommen, dieses Thema zu Ihrem Titel zu machen, für Ihren Debütroman?
Also ich habe als Kind mal diese Clan der Otori-Reihe von Lion Hearn gelesen. Dem einen oder anderen sagt das was. Das ist so eine sehr klischeehafte Samurai-Romanreihe. Aber irgendwie haben sich da so Dinge in mich eingeschrieben. Und deswegen hatte ich zu Japan immer irgendwie so eine Verbindung. Und da gab es immer eine Faszination. Aber ich kann gar nicht mehr ganz genau sagen, wann irgendwie vor 2 oder 3 Jahren mir dieses Kintsugi-Thema so untergekommen ist. Es ist ja irgendwie auch durch das Internet dann plötzlich kommt einem sowas unter und dann liest man sich aber so ein. Also man sucht ja eigentlich als Schriftsteller immer nach Metaphern, die vielleicht irgendwie gut funktionieren. Und bei Kintsugi war das so, dass sich dieser ganze Metaphernkomplex von wie geht man mit einem Bruch um, da so angeboten hat und der lag schon so da und ich musste den nur noch nehmen und im Hinterkopf behalten für dieses Buch und dafür, wie die Figuren in diesem Buch mit Brüchen umgehen.
Sie sozusagen beschreiben ja eine Viererkonstellation in Ihrem Buch. Es ist ein männliches Paar, die seit 20 Jahren zusammenleben, sozusagen ein Couple, was man eigentlich so auf den ersten Blick beneiden könnte, sind jung, mitteljung, erfolgreich, lange zusammen, glückliche Beziehung eigentlich, haben genug Geld, fahren auf einen Wochenendhausausflug in die Uckermark und werden besucht von einem guten Freund, der mit einem der beiden mal eine Affäre hatte, nennen wir es mal so, der aus einer Ehe eine Tochter hat, eine erwachsene Tochter, die quasi von diesen drei Männern ja mit erzogen worden ist. Also ein Beziehungsgeflecht, was seit vielen Jahren auf sehr unterschiedlichen Ebenen sich ausgestaltet. Und ja, quasi an diesem Wochenende, wie eine Tasse zu Bruch geht, gehen diese Beziehungen zu Bruch. Wie sind Sie auf diese Konstellation gekommen? Weil die hat mich total erstaunt, weil wenn man viel Debütantinnen-Literatur liest, liest man oft Geschichten, die aus dem unmittelbaren Lebensumfeld der Autorinnen und der Autoren kommen. Mhm. Das vermute ich jetzt mal, auf den ersten Blick hat sich das mir so nicht erschlossen. Sie beschreiben da eine ganz andere Welt.
Ja, also ich bin offensichtlich kein schwuler Mann um die 40. Und ich hätte jetzt auch einen Roman schreiben können über eine junge Frau in meinem Alter, die in Berlin wohnt, die das Gleiche studiert hat wie ich und die in die gleichen Clubs nicht reinkommt wie ich und so. Aber das wäre irgendwie, das hat mich nicht so interessiert. Also ich habe gedacht, wenn ich mit dieser Ich-Perspektive so als Technik arbeite, dann möchte ich eigentlich über Figuren schreiben, die ganz genau nicht ich sind. Also das ist schon irgendwie so für mich eine der größten Qualitäten der Fiktion, also immer schon gewesen, ja, dass man irgendwie ganz einfach mit den Mitteln der Sprache sehr schnell durch Räume und Zeiten und Körper reisen kann, wie man möchte. Und das bedeutet ja nicht, dass das einfach ist, aber es ist eben möglich. Und das wollte ich ganz gerne, dass es jetzt zu dieser Konstellation gekommen ist mit den drei Männern, Andi, Umdi, über die 40 und der jungen Frau, hatte auch damit zu tun, dass ich ganz gerne schreiben wollte über etwas, was ich immer mangels eines besseren Begriffs die überkreuzgeschlechtliche Eltern-Kind-Beziehung nenne. Das heißt, die Verhältnisse von Müttern zu ihren Söhnen und die Verhältnisse von Vätern zu ihren Töchtern. Natürlich sind alle in innerfamiliären Beziehungen irgendwie spannend, aber bei diesen Konstellationen finde ich es immer ganz faszinierend, was für eine Zartheit das oft hat, und oft verändert sich diese Art von Beziehung auch nochmal, wenn die Kinder jeweils erwachsen werden. Und deswegen war dann so die Konstellation, ich habe eine Müttergeneration, das sind die Mütter der drei Männer, die Mütter von Max, Reik und Tonio, an die sich eigentlich eher so erinnert wird. Ja. Dann gibt es die Söhne, das sind Max, Reik und Tonio, die aber auch die Väter sind, wiederum für Pega, die Töchtergeneration ja. sozusagen, repräsentiert. Und dadurch kam es im Übrigen hauptsächlich dazu, dass es diese drei Männer sind. Und mhm. dass es dann eben dieses queere Paar ist, war mir dann irgendwie auch im Erarbeiten des Romans wichtig. Und mir war es auch wichtig, dass die diese 20 Jahre fantastische Beziehungen haben und dass es die gibt. Und es gibt eben in der deutschen Gegenwartsliteratur noch nicht so viele solcher queeren Charaktere, die einfach ein gutes Leben haben. Und ich wollte das unbedingt, dass es die gibt.
Ja, das Erstaunliche ist ja wirklich, dass sie die Queerness gar nicht als Problem oder als Anlass für, ja. Für irgendeinen Plot nehmen, sondern dass es einfach was völlig Selbstverständliches ist. Ist Ihnen das passiert oder war Ihnen das am Anfang an ganz, ganz wichtig, dass das so ist?
Ja, also es ist kein Coming-out-Roman oder irgendwie in dieser Art und Weise, sondern das wird eher so beiläufig thematisiert, dass die beiden eben zusammen sind. Und es geht auch generell gar nicht so sehr. Also es geht schon um Sex, aber wenig um Sexualität als Label. Also ich finde das auch immer ganz spannend, dass in der Berichterstattung jetzt gerne irgendwie gesagt wird, das ist das homosexuelle Paar und deren bisexueller Freund. Und für mich war das gar nicht so Thema. Also die mögen sich einfach, es gibt da irgendwie Spannungen, es gibt da Anziehungen, aber wer jetzt da wie auf welches Geschlecht steht, ist gar nicht so super relevant, sondern die kennen sich einfach als Menschen ja auch wahnsinnig gut und das ist dann ganz stark in den Vordergrund gerückt.
Es ist dadurch also erstaunlich klischeefrei auch, was ich so schön fand, weil es erinnerte mich so, also jahrelang wurden ja, wenn im deutschen Fernsehen ein Italiener auftauchte, war es der Pizzabäcker. Mhm. Oder wenn ein Türke auftauchte, hat er irgendwas mit Drogen zu tun gehabt und war kriminell oder hat einen Dönerimbiss gehabt. So. Das waren so Klischees, die einfach so transportiert worden sind. Und das, sowas fehlt bei Ihnen völlig. Das finde ich wirklich ganz erstaunlich.
Ja, das freut mich.
Diese, sozusagen, wird man gerne die Brüche durchgehen, die in dem Roman aufscheinen, werden sicherlich nicht alle besprechen können, aber vielleicht den einen oder anderen. Der Bruch zwischen Max und Reik. Eine Beziehung, die seit 20 Jahren einen glücklichen Anschein macht. Das ist eigentlich alles da, dass diese Beziehung auch glücklich sein kann. Und an diesem Wochenende wird dem einen klar, dass es so nicht weitergehen kann. Sind die beiden zu glücklich gewesen?
Das ist eine interessante Frage. Und ich glaube, genau für diese Frage ist es wichtig, dass wir in diesem Roman diese vier verschiedenen Perspektiven auf die Beziehung bekommen. Denn es fällt der Satz, den ich schon, ich würde nicht alles unterschreiben, was meine Figuren behaupten, aber was ich unterschreiben würde, ist, dass niemand eine Beziehung von außen beurteilen kann. Es ist nämlich genau das, was zum Beispiel Tonio, deren bester Freund, an denen so beneidet, dass sie so perfekt und harmonisch wirken und dass sie sich so gefunden haben und der es einfach nicht verstehen kann, auch dass die beiden nicht heiraten wollen. Das ist irgendwie die eine Sichtweise, aber die beiden haben darauf eben eine ganz, ganz andere Perspektive. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt für mich gewesen, dass man so die eigene Wahrnehmung auch eben so ein bisschen hinterfragt vor dem Spiegel der Tatsache, dass wir alle unterschiedliche Weisen haben zu empfinden, unterschiedliche Prioritäten auch haben und auch Lebensphasen sich ja verändern und dementsprechend auch so tief in uns drin sitzende Wünsche vielleicht anders aussehen können. Und manchmal, das war schon wichtig, dass die beiden 20 Jahre dieses fantastische Paar waren und auch sich gegenseitig ergänzt haben, um eben jetzt zu spüren, wir sind eine Zeit lang aneinander, miteinander gewachsen und jetzt ist offenbar die Zeit, wo das irgendwie nicht mehr gemeinsam so geht. Und in dem Sinne sind die beiden eben auch sehr mutig. Also zu so einer Trennung nach 20 Jahren gehört meiner Meinung nach schon auch sehr viel Mut, wenn man sagt, es im Sinne unser beider Glücks ist.
So entscheiden ja, es ist sehr viel Wahrhaftigkeit in dieser Entscheidung auch drin, nämlich sich selber zuzugestehen und es dem anderen auch zuzugestehen, zu sagen, da ist ganz viel noch da zwischen uns, aber wir beide müssen sozusagen getrennt weitergehen. Ja? Und es schmerzt die beide ja auch. Also sagen ja auch, es ist sozusagen die schlimmste Entscheidung, die sie treffen mussten, aber sie muss sein. Das ist ja auch der Riss, den man auch sieht in dieser Beziehung und der diese Beziehung ja auch so in einer gewissen Weise auch so schön macht. Ne?
Und egal, wie diese Beziehungen dieser vier untereinander sich verändern, die Liebe hört ja nicht auf. Also das ist, glaube ich, auch was ganz Wichtiges und das passt irgendwie mit dieser Kintsugi-Metaphorik, glaube ich, auch irgendwie ganz, ganz schön zusammen, dass weil etwas zerbricht, also das kann man nicht verhindern. Also selbst Dinge, die einem vielleicht unkaputtbar scheinen, können irgendwann zerbrechen, auch mit Absicht oder aus einem Versehen oder wie auch immer, aber dass es sozusagen irgendwie weitergeht und dass es einen danach gibt und dass es eben darauf ankommt, dass man da vielleicht auch mit einer gewissen Bewusstheit und mit einer Vorsicht, mit Geduld und Zeit draufschaut und rangeht, an das Weitermachen. Ja. Das ist, glaube ich, was mir ganz wichtig war für das Buch und was ich auch so als Frage mir, glaube ich, auch erst im Verlauf des Schreibens so beantworten konnte.
Okay. Welche Rolle spielt für Sie dieser Tonio, der ja mit dem einen von den beiden eine Affäre hatte? Das wird nicht genauer beschrieben, aber es ist klar, zwischen den beiden war etwas. Aber die drei sind eigentlich die letzten 20 Jahre eigentlich gute Freunde gewesen. Dennoch habe ich den Eindruck, auch Tonio ist ein, Schuld ist sicherlich der falsche Begriff, aber sozusagen eine Ursache auch dafür, dass dieser Riss in der Beziehung zwischen den beiden, zwischen Reiko und Max auch dann real wurde. Stimmt das?
Ja, würde ich nicht so unterschreiben. Tatsächlich ist es so, dass Tonio eben so der Jugendfreund von Reik ist. Also da lief irgendwie was, aber das ist sehr, sehr lange her. Aber es gibt immer noch so eine Restsehnsucht, wie das eben, wie es das eben manchmal so gibt. Es gibt vor allem aber die Sehnsucht seitens Tonio nach so einer harmonischen Beziehung. Gleichzeitig ist er sich aber völlig klar, dass er die mit Reik so nicht haben würde. Also das ist soweit reflektiert er das schon. Und er ist ja eigentlich derjenige, der am verzweifeltsten am Ende über diese Trennung ist. Also er ist vielleicht derjenige, der am entsetztesten, also viel entsetzter als zum Beispiel seine Tochter, die mit den beiden Männern als ewiges Paar sozusagen aufgewachsen ist, reagiert. Und von daher würde ich sagen, Tonio ist eigentlich zum einen derjenige, der so eine gewisse Raubeinigkeit im Ton hat. Also für mich war das auch so der Durchrationalisierte so ein bisschen, der auch manchmal so diese Überreflexionen zum Teil so ein bisschen abtut der anderen beiden, weil er eben auch keinen genuinen akademischen Hintergrund hat. Oder er hat eine künstlerische Begabung, aber er hat sich dagegen entschieden, die so ganz weit als Karriere zu verfolgen, sondern ist eben als Teenie-Vater eigentlich in so eine Vaterrolle reingewachsen und hat die eben ausgefüllt über Jahrzehnte und sich eigentlich mit diesem Familienthema beschäftigt und das war so sein Lebensmittelpunkt. Und er gibt einfach dem Ganzen nochmal so einen, finde ich, noch einen anderen Dreh der ganzen Idee von einem erfüllten Leben. Also ich glaube, es gibt ganz viel, gerade zwischen diesen drei Männern, auch irgendwie dieses typische, das Gras sieht grüner auf der anderen Seite des Zauns aus. Ne? Also Max hat irgendwie das Gefühl, er ist mit seiner akademischen Karriere so ein bisschen hinter seinen Künstlerfreund zurückgetreten und war immer ein bisschen in dessen Schatten oder hat sich nicht so frei bewegt, wie er das gerne getan hätte. Reik fühlt sich von seiner künstlerischen Arbeit nicht mehr in dem Maße erfüllt, sondern hinterfragt, eigentlich gibt es nicht noch was anderes, viel Tiefsinnigeres und was Bedeutsameres als das, was ich da jetzt jahrelang mache. Und bei Tonio ist es eigentlich diese Paarbeziehung und dieses Teamsein, was er als alleinerziehender Vater zwar eigentlich so per se nicht vermisst hat, aber was er dann doch den beiden sehr neidet. Mhm.
Würden Sie die Situation, in der die drei Männer sind, so als klassische Midlife-Crisis beschreiben?
Also niemand kauft sich ein Motorrad oder eine Lederjacke.
Stimmt.
so weit, so normal. Ich glaube, es gibt einfach solche Transgressionsphasen. Ah. Also auch Pega, die ja die deutlich jüngste in diesem Gespann ist, ist auch in so einer Übergangsphase. Ja. Und die sehen eben ein bisschen unterschiedlich aus, diese Phasen, und die Gründe für diese Phasen unterscheiden sich. Aber ich glaube, dass Da darf man auch nicht zu, oder es ist eigentlich schade, sich mit dem Bild, was man von jemandem hat, so sehr einzuschießen auf, so ist Person X und die wird sich niemals ändern. Das ist ja eigentlich, das schränkt einen selber sehr ein im Umgang mit allen anderen Menschen und das schränkt natürlich auch diese Leute sehr ein, die vielleicht einfach sich, man verändert sich eben manchmal auch und alles andere wäre ja auch fürchterlich langweilig.
Das Schöne an der, an dem Roman ist, wenn man diesen Charakteren folgt und auf Spurensuche geht, die formale Struktur des Romanes sind im Prinzip vier Erzählungen, jeweils aus der Perspektive eines dieser vier Hauptfiguren. Mhm. Und man glaubt, in Kapitel 1 glaubt man, die Situation und die Konstellation verstanden zu haben. Und ja, dann kommt Kapitel 2, sozusagen erfährt man, dass sozusagen das Ähnliche wird beschrieben, aber aus anderer Perspektive. Und so baut sich langsam ein Bild zusammen. Diese formale Struktur, das wurde in Kritiken auch immer wieder mal, deutete sich das an. Da wurde mal so Goethes Wahlverwandtschaften wurde mal so hochgeworfen. Mhm. Also diese klassische Viererkonstellation. So tragisch geht Ihr Buch nicht aus, wie die Wahlverwandtschaften. Aber das ist ja ein, da haben Sie sich ja, wenn Sie das bewusst gemacht haben, haben Sie sich ja eine ganz schöne hohe Latte irgendwie hingelegt. In anderen Kritiken wurde die Konstellation verglichen mit Yanigahara.
A Little Life. Ja,
genau. Mhm. Also beides richtig dicke Brocken der mittlerweile fast der Weltliteratur. Wie sind Sie da rangegangen? War das so eine bewusste Entscheidung oder haben Sie sich darüber eigentlich gar keinen Kopf gemacht?
Ja, vielleicht kann ich das Forum noch mal benutzen, um zu erklären, ich gehe nicht jeden Abend ins Bett mit so einem Goethe-Bild über meinem Kopf und halte mir das als Ziel vor. Also tatsächlich ist es einfach in einem Juryurteil im Juni, ja, stand dieser Vergleich drin, am ehesten mit inhaltlich, glaube ich, ehrlich gesagt, vor allem mit den Wahlverwandtschaften anzunähern. Ehrlich gesagt hat mir das überhaupt gar nicht vorgeschwebt. Und natürlich würde ich mich niemals mit Goethe vergleichen und auch niemals dem so nachstreben oder so. Tatsächlich ist mir dann im Nachgang so ein bisschen eher aufgefallen. Ich habe das natürlich gelesen, aber das ist auch einige Jahre her. Es gibt eine Gartenszene, die mich an diese Eingangsszene der Wahlverwandtschaften dann im Nachhinein so ein bisschen erinnert hat, mit dem Unterschied, dass sich Goethes Figuren ganz gut auskennen mit der Gärtnerei und meine überhaupt gar nicht, weil sie versuchen, im Februar Tulpen einzupflanzen und jeder, das ist in der Regel zu
spät. Wird nix.
Also das gibt da vielleicht so Parallelen, das ist aber an sich vielleicht am ehesten so, dass es eben einfach ein Kammerspiel ist. Also es sind einfach diese vier Leute und dieses Haus und ich brauchte diese absolute Isolation, um die so aufeinander treffen zu lassen. Man kennt das ja auch manchmal so von Familienfeiern oder von den Weihnachtstagen oder so, wenn man dann so zusammenkommt in so einer Gruppe, in irgendeiner familiären Konstellation, dann entladen sich manchmal eben plötzlich auch Konflikte und es treten eben einfach Dinge zutage, die im Alltag möglicherweise untergehen, Problematiken, Streitpunkte, Dinge, die sich gerade im Verändern begriffen sind, weil man eben auch plötzlich ja immer, wenn man mit der Familie zusammenkommt, wieder stärker so dieses Rollenbewusstsein hat. Also mir geht es jedenfalls so, dass man plötzlich wieder stärker drüber nachdenkt und sich reflektiert in einem Kontext, in dem man schon ganz lange eben sich bewegt. Aber man wächst da eben vielleicht dann zum Teil auch raus, aber man entkommt dieser Rolle innerhalb der Familie ja dann doch irgendwie immer nicht. Mhm. Und da ist man vielleicht dann so ein bisschen zurückgeworfen auf die Reflexion und auf die Lehre, in der man darüber dann plötzlich nachdenken kann. Ja.
Sind Sie denn mit diesem Label sozusagen, über das wir gerade gesprochen haben, also da versucht sich jemand, die Wahlverwandtschaften 2.0 zu schreiben, auch wenn es nicht stimmt, wir haben das gerade festgestellt, sind Sie über dieses Label jetzt unglücklich oder sagen Sie ja, ich habe halt eins jetzt?
Naja, also ja, vielleicht entkommt man dem Labeling nicht, das mag sein, tatsächlich ist es schon so, dass ich meine, das ist ja mein allererstes Buch und ich habe das schon jetzt so ein bisschen verfolgt, wie die, das hat auch im Zuge der Buchpreisnominierung, hat sich auch die Wahrnehmung schon nochmal verschoben und ich habe dann einfach das Gefühl gehabt, dass es zum Teil recht schnell darauf hinauslief, dass man sagte, zum einen, da will sich jemand mit Goethe vergleichen, das ist ja lächerlich und zum anderen, was es auch ist, deswegen ich es nicht machen würde, und zum anderen ist es auch so, dass es dann relativ schnell hauptsächlich noch daraufhin gelesen wurde, hat es jetzt diese Preise verdient oder nicht? Ja. Und das ist natürlich so, dass man dann irgendwie doch um sein Baby, um das Buch so ein bisschen Angst hat, dass es irgendwie unter dieser Wucht so ein bisschen einknickt, weil es eben auch ein sehr ruhiges Buch ist, was Zeit braucht und was ein bisschen so Muße braucht und was nicht so laut und auf die 12 ist, so vom Ton. Und man braucht dafür so einen Moment. Also meine Agentin hatte damals gesagt, als ich ihr das Manuskript geschickt hatte, ich habe es einmal gelesen und dann habe ich mir einen Tee gemacht und habe es nochmal gelesen. Und das ist eher so der Umgang, den das, glaube ich, braucht, oder das ist so die artgerechte Haltung für diesen Roman. Und da war ich dann schon reichlich nervös, wie das sich jetzt ausgeht, und bin jetzt ganz froh, bald auch mit LeserInnen einfach sprechen zu können und BuchhändlerInnen, die sozusagen mit mir in Ruhe drüber sprechen können. Und zwar in einem tatsächlichen Dialog und nicht in so einem, ich sende das Buch raus in die Welt und guck dann mal, was zurückgespiegelt kommt. In so einer einseitigen Kommunikationssituation.
Das heißt, Sie gehen jetzt auf Lesereise?
Ja, genau. Also es gibt heute Abend noch eine Lesung hier und dann Ende des Monats ein paar und dann im November ein bisschen und hoffentlich im nächsten Jahr auch noch ein paar Termine.
Wunderbar. Ja. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen und dem Buch einen schönen weiteren Weg. Herzlichen Dank für den Besuch.
Dankeschön.